Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Stefan Geier und am Schluss unserer Sendung wird es sehr, sehr leise.
Es ist wichtig, dass der Patient ganz in Ruhe einschlaft. Warum sage ich jetzt nichts?
Das Ganze spielt im Krankenhaus. Es geht um den Unterschied zwischen Schlaf und Narkose. Vorher, in normaler Lautstärke, beleuchten wir eine sehr umstrittene Behandlungsmethode gegen Krebs. Wir besuchen den Biber, der den einen Dorn im Auge ist. Für die anderen ist er der beste Umweltschützer. Aber zunächst atmen wir tief ein. Es geht um die Luft in unseren Innenräumen. Die wird möglicherweise bald schlechter. Das alles um mehr in der nächsten halben Stunde Wissenschaft. Die meisten von uns sind meistens drin in geschlossenen Räumen. 8 Stunden Büro, Freizeit in der Wohnung, Kino, Sportstudio, dann Auto, Bahn, Bus und dann, ja, schon wieder schlafen. Bis zu 90% der Zeit verbringen wir Deutsche in Innenräumen. In Deutschland gibt's, gut, das ist gut, strenge Vorschriften, was die Luft in Innenräumen betrifft. Gerade aus dem Fußboden, aus Lacken oder Dichtstoffen, da kommen ja Stoffe raus. Sogenannte flüchtige organische Verbindungen heißen die. Und wenn man zu viel davon abkriegt, dann kann es auf die Gesundheit gehen. Kopfschmerzen, Schwindel sind dann noch die weniger dramatischen Folgen. Bislang müssen Baustoffe in Deutschland harte Tests bestehen, bevor sie zugelassen werden. Das steht dann auch drauf. Jeder kann sich danach richten. Die EU sagt, diese Kriterien sind bei uns zu streng. Heißt das jetzt, unsere Innenluft wird bald schlechter? Das konnte ich kurz vor der Sendung besprechen mit Dr. Wolfgang Plehn. Er leitet das Fachgebiet stoffbezogene Produktfragen beim Umweltbundesamt. Meine erste Frage, müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir bald schlechtere Luft in unseren Innenräumen einatmen?
Naja, man kann es zumindest nicht ausschließen. Also die bisherigen Vorschläge der Kommission sind so gestaltet, dass wir das, was wir bisher an Schutzniveau hatten, in Deutschland nicht mehr weiterführen können.
Jetzt gibt es ja viele hundert dieser organischen Verbindungen. Wo stecken die denn zum Beispiel drin?
Naja, sie können im Grunde in vielen Baustoffen drin sein. Das fängt also an vom Fußboden, dem gesamten Fußbodenaufbau. Hier sind der Estrich zu nennen, die Fußbodenbelege, wenn sie nicht gerade aus mineralischen Materialien, also Fliesen sind. Es können aus den Wänden kommen, es können Dichtungsmassen sein, es können Lacke sein. Also es gibt eine Vielzahl von Bauprodukten, die eben solche Stoffe enthalten und die deshalb also auch in den Bauprodukten enthalten sind, um bestimmte technische Eigenschaften und leichtere Verarbeitung zu ermöglichen.
Und wenn es zu viele von denen gibt, was machen diese Verbindungen zum Beispiel im Körper?
Naja, das fängt im Grunde an mit Geruchsbelästigungen. Das können Reizungen der Schleimhäute sein, also Nase, Augen, Hals. Und das kann natürlich auch weitergehen, wenn die Konzentrationen hoch genug sind, dass also auch Körperorgane betroffen sind, dass es auch zu Verstärkung vielleicht von allergischen Reaktionen führt und Ähnliches.
Jetzt gibt es in Deutschland klare Regelungen, auch harte Tests, die diese Bauteile durchlaufen müssen. Inwieweit, Herr Plehn, erstaunt es Sie, dass die EU jetzt sagt, so streng wie ihr das in Deutschland testet und kennzeichnet, geht das nicht, das dürft ihr nicht mehr?
Ja, erstaunt ist eine gute Frage. Also es gibt ja eine lange Tradition, jetzt schon über 15 Jahre gibt es die Regelungen in Deutschland und wir haben uns natürlich auch intensiv bemüht, in Europa einen vergleichbaren Standard zu etablieren. Das sah auch lange sehr gut aus. Allerdings in den letzten Jahren ist irgendwie ein anderer Dreh jetzt reingekommen und insofern ist jetzt also die Kommission eher auf dem Weg, dass sie sagt, wir brauchen einen gemeinsamen Markt und hier soll also dann vor allen Dingen auch nationale Regelungen nicht mehr vorhanden sein und gleichzeitig ist sie aber auch eben nicht mit dem gleichen Nachdruck dabei, die Regelungen in Europa auf ein Niveau zu heben, dass wir also da auch mit unserem Schutzniveau uns abbilden können und dieses nicht mal in Form von unterschiedlichen Niveaustufen, die man ja auch einführen könnte, das ist also durch die Bauproduktenverordnung, die dieses Ganze regelt, durchaus möglich. Selbst dort ist die Kommission im Augenblick jedenfalls nicht gewillt, ein entsprechendes Schutzniveau, was dem deutschen bisherigen Niveau entspricht, einzuziehen.
Aber das heißt, mit dem Argument, wir brauchen mehr Wettbewerb in Europa, dürfen dann gefährlichere Verbindungen in meine Baustoffe, die ich auch bei mir zu Hause verbauen kann?
So könnte man das zusammenfassen, wenn das also so kommt, wie im Augenblick die Planung ist, dann könnte das eine Konsequenz sein.
Wie kann man denn dagegen steuern?
Ja, das versuchen natürlich auch die deutschen Behörden an verschiedenen Stellen, indem also auch ein freiwilliges System in Deutschland versucht wird zu etablieren, indem wir natürlich auch den Blauen Engel haben, indem wir in Brüssel sehr aktiv sind und dort versuchen, unsere Positionen und unsere Begründungen auch einzubringen. Wir versuchen, Lobbyarbeit zu machen für die Gesundheit der Menschen in Deutschland und darüber hinaus, ja.
Was kann ich denn selber tun, Herr Plehn, wenn das jetzt wirklich so kommt, wenn ich trotzdem sichere Baustoffe verwenden will und wenn ich wissen will, was da drin steckt in meinem Baumaterial?
Eine Möglichkeit ist der Blaue Engel, also Bauprodukte kaufen, die den Blauen Engel haben. Das hilft natürlich nicht in allen Fällen weiter, weil nicht für alle Bauprodukte gibt es den Blauen Engel. Da hilft dann nur weiter, sich an den Hersteller zu wenden und nach entsprechenden Prüfzeugnissen zu fragen.
Ist aber sehr aufwendig natürlich für mich als Privatmensch.
Genau, genau. Das ist also für jeden Bauherrn aufwendig. Und deshalb war das bisherige System ja auch eigentlich gut, weil es eben diesen Aufwand an einer zentralen Stelle erledigt hat und damit also die Bauherren sich auf das System verlassen konnten.
Das heißt, Ihr Fazit momentan, Herr Plehn, ist das ein Beispiel dafür, dass neue Regelungen in der EU nicht unbedingt für besseren Verbraucherschutz stehen?
Wenn das so kommt, wie im Augenblick es sich andeutet, wäre das ein Beispiel, ja.
Vielen Dank für diese Informationen. Das war Wolfgang Plehn vom Umweltbundesamt. Die EU kippt die strengen deutschen Regeln für Baustoffe. Argument: bessere Wettbewerbsbedingungen. Methadon kennt man eigentlich als Medikament gegen Entzugserscheinungen für Heroinabhängige. Es taucht aber immer wieder mal auch in einem anderen Zusammenhang auf, und zwar als Mittel gegen Krebs. 2008 hat nämlich eine Chemikerin aus Ulm zufällig im Labor entdeckt, Methadon kann Leukämiezellen abtöten. Und deshalb stand plötzlich im Raum, ob es gegen Blutkrebs helfen könnte. Und 2014 hat das geklappt, aber nur im Tierversuch. Dann ist ziemlich lange nichts passiert. Und jetzt gibt es plötzlich eine aufgeheizte Debatte, weil die Forscherin, Claudia Friesen heißt sie, in Fernsehsendungen wie Plus Minus in der ARD oder auch bei den privaten Sendern über Methadon als verkanntes Krebsmittel gesprochen hat.
Es kann so sein, dass eine Zelle zu 10% anspricht mit einem Chemotherapeutikum, und gebe ich Methadon dazu, kann ich einen 100%igen Zelltod erreichen. Und das sieht man dann auch in diesen Patienten, die dann einfach dastehen und gar keine Tumor mehr haben. Und vorher ist unter der gleichen Therapie der Tumor und die Metastasen drastisch gewachsen.
Ihre These: Der Drogenersatz Methadon wirkt in Krebszellen wie eine Art Türöffner. Er lässt die Medikamente der Chemotherapie, auf die manche Patienten schlecht oder nicht mehr ansprechen, in die wuchernden Tumorzellen eindringen, wodurch sie absterben. Stefan Böck ist Onkologe am Münchner Klinikum Großhadern.
Nein, der Gedankengang ist nicht aus der Luft gegriffen. Also wir wissen ja, dass eine Vielzahl von Medikamenten, die wir einsetzen, erstmal in Tumorzellen aufgenommen werden müssen, die erstmal an die Tumorzelle hinkommen müssen, dass es dort gewisse Barrieren gibt. Das heißt, die Rationale, so einen Weg zu suchen, über bestimmte Transportmechanismen Medikamente leichter in eine Zelle zu bringen, die gibt es schon lange, oder diese Überlegungen in der Onkologie. Bisher gab es halt leider viele Hypothesen da dazu, die aber nur ganz wenig dann in die Klinik wirklich Einzug gefunden haben.
Wie es mit Methadon läuft, ist noch unklar. Claudia Friesen hat ihre These bisher nur im Labor und bei Tierversuchen belegt. Aber eine Maus ist kein Mensch. Es ist also ungewiss, ob Methadon auch in menschlichen Tumorzellen Türen öffnet und Krebszellen sterben lässt. Denn es fehlt bis heute eine wissenschaftlich fundierte klinische Studie an Patienten. Friesens Erkenntnisse beziehen sich auf Erfahrungsberichte von 80 Krebspatienten, die parallel zur Chemotherapie auch täglich einige Tropfen Methadon eingenommen hatten. Diese Patienten meinen, dass es das Methadon war, das ihnen geholfen habe, aber es fehlt an Vergleichsdaten, die Glück und Zufall ausschließen.
Wenn der Mechanismus wirklich funktioniert und stimmt, wäre das für uns Ärzte und für die Patienten natürlich was absolut wünschenswert wäre. Ob das so ist, ist halt nicht belegt.
Der Vorwurf vieler Kollegen, Claudia Friesen sei zu früh an die Öffentlichkeit gegangen, noch bevor sie fundiert belegt hat, dass der Mechanismus auch im Menschen wirkt. Friesen hält dagegen. Die Pharmaindustrie unterstütze keine Studien mit Methadon, weil dieses Präparat nur wenige Euro kostet.
Wenn gesagt wird, dass die pharmazeutische Industrie ein Projekt nicht unterstützt, weil es kein Geld bringt, dann ist das ein Klischee, das sicherlich häufiger mal zutrifft, aber nicht generell zutrifft.
Meint der Arzt und Apotheker Wolfgang Becker-Brüser. Er ist einer der Mitbegründer der pharmakritischen Arznei- und Gesundheitszeitschrift Gute Pillen, schlechte Pillen. Steht also nicht im Verdacht, der Pharmaindustrie das Wort zu reden.
Das heißt, es gibt auch andere Kanäle, Geld zu bekommen für eine Studie. Und man soll nicht immer alles auf die Pharmaindustrie schieben.
Entgegnet er Claudia Friesen. Er hält auch die Erfahrungsberichte der 80 Krebspatienten für wenig aussagekräftig.
Es ist ja so, dass Krebskranke in ihrer schwierigen Situation oft nach jedem Strohhalm greifen. Und wenn dann beispielsweise behauptet wird, dass die Pharmaindustrie solche Studien mit Methadon nicht finanzieren würde aus kommerziellen Gründen und das noch verbunden wird mit suggestiv dargestellten Berichten über positive Wirkungen von Methadon, dann halte ich das für unseriös. Das weckt unerfüllbare Hoffnungen.
Becker-Brüser legt sogar noch eins drauf. Er führt mehrere kleine Methadon-Studien aus den USA an, die bei Krebspatienten widersprüchliche Ergebnisse geliefert haben.
Das heißt, es gibt sogar einen Hinweis darauf aus solch einer Studie, dass Methadon potenziell das Leben von Menschen mit Krebs auch verkürzen könnte.
Fachgesellschaften und auch die Uniklinik Ulm, wo Claudia Friesen arbeitet, distanzieren sich öffentlich von den frühzeitigen Schlüssen der Forscherin. Immerhin ist Bewegung in die Sache geraten. Zwar kein Pharmakonzern, aber die Deutsche Krebshilfe hat jetzt signalisiert, dass sie eine klinische Studie finanzieren will. Methadon und seine Wirkung bei Hirntumorpatienten. In einigen Jahren steht hoffentlich fest, ob Methadon auch im Menschen Krebszellen zurückdrängt.
Veronika Bresse über die aufgeheizte Debatte über Methadon als mögliches Mittel gegen Krebs.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wenn ein Biber einen Bach aufstaut, weil er seinen Damm baut, ja, wenn er Bäume fällt, Deiche durchwühlt, dann gibt's oft Streit. Vor allem Fischteichbesitzer, Landwirte, die sehen den Biber nicht unbedingt gerne. Aber für andere, da ist der Biber ein richtiger Naturschützer. Weil, wenn hinter dem Biberdamm Wasser aufgestaut wird, dann entsteht manchmal ein wertvoller Lebensraum. Da gibt's plötzlich wieder Arten, für die sonst kaum noch Platz ist. Unsere Landschaft ist inzwischen leider oft zu aufgeräumt. Biologen machen in Bayern an verschiedenen solcher Orte eine Art Inventur. Die wollen genau wissen, was tut er denn wirklich Gutes, der Biber. Renate L. war dabei.
Es ist ein Idyll. Mitten im Wald haben Biber das Flüsschen Dorfen aufgestaut, kurz vor der Mündung in die Isar. Wasserpflanzen spiegeln sich in der glatten Oberfläche des stattlichen Teichs, Libellen schwirren herum. Der Biologe Ulrich Messlinger war schon oft hier und hat die vielen Arten kartiert, die jetzt hier leben.
Das ist sehr erstaunlich, wie schnell in Bibergebieten Arten hinzukommen. Also es explodiert dort regelrecht das Leben, weil offensichtlich Bedingungen entstehen, die für besonders viele Arten sehr günstig sind. Hier an der Dorfen, genau in dem Bereich hier, wissen wir inzwischen von 19 Libellenarten und der allergrößte Teil hat vorher hier nicht gelebt.
An Biberdämmen in ganz Bayern hat Ulrich Messlinger diese Explosion der Artenvielfalt beobachtet, über und unter Wasser.
Ganz wichtig sind auch die toten Bäume, die die Biber hinterlassen, das Holz, das in das Wasser fällt. Auch das sind Brutplätze, die Libellen legen dort ihre Eier ab, Reptilien können sich dort sonnen. Zusätzlich haben wir jetzt auch reingreifend in den Auwald Flachwasserbereiche, die allmählich sich zu begrünen beginnen. Vor allem hier mit Igelkolben und auch mit vielen Wasserpflanzen wie Wasserhahnenfuß, Hornblatt, Tausendblatt und verschiedenen anderen.
Der Biber ist also ein Artenschützer und hilft damit, den Naturschutzbehörden ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen und Verpflichtungen gegenüber der EU zu erfüllen.
Unser Staat hat sich verpflichtet, einen gewissen Anteil der Landesfläche der Natur zu überlassen. Und es kommt im Moment raus, dass manche Artenschutzmaßnahmen, teure Artenschutzmaßnahmen, eventuell hinfällig werden, wenn wir einfach Platz schaffen, den Gewässern Platz geben und die Biber dort arbeiten lassen.
Ähnliches gilt für die Tätigkeit des Bibers in seinem Hauptberuf als gewiefter Wasserbauingenieur.
Es kommen hier zwei Wasserläufe zusammen und das Ganze hat er so gestaut, dass er jetzt in zwei Richtungen quasi ausströmen kann, um sich Nahrung zu holen. Und wir staunen immer wieder, wie genau die da arbeiten. Ohne Nivelliergerät, ohne Hilfsmittel schaffen die das, was Wasserbauer auch machen würden. Und durch die Wasserrückhaltung, und das ist speziell hier an der Dorfen sogar nachgewiesen, wird mehr Wasser ins Grundwasser gedrückt. Das heißt, der Grundwasserspiegel steigt etwas und dieses Wasser steht dann in Trockenzeiten zur Verfügung.
Was nicht ganz unwichtig ist in Klimawandelzeiten. Ebenso wie der Hochwasserschutz. So ein Biberteich verzögert den Abfluss und kann dadurch die Hochwasserwelle auseinanderziehen, dem Hochwasser also die Spitze nehmen. Rund 20.000 Biber leben derzeit in Bayern, nicht alle an so idyllischen, abgelegenen Orten wie der Dorfenmündung. Selten gibt es Konflikte, bei denen der Biber weichen muss, sagt Gerhard Schwab, der Bibermanager für Südbayern.
Wir hatten letztes Jahr in Bayern etwa 1200 Biber, die entwarnt worden sind.
Also 6% des Bestandes. Der Bibermanager wird gerufen, wenn ein Biber den Deich eines Fischteichs unterwühlt, einen Acker unter Wasser setzt oder Mais frisst. Das lässt sich aber meistens verhindern.
Man kann Elektrozaun aufstellen, damit der Biber nicht in Flächen reingeht. Wenn Biber irgendwo Flächen untergraben, kann man Ufersicherung machen, also mit Gitter einbauen, dass sie da nicht reinkommen. Da gibt es eine ganze Reihe von Sachen mit und zunehmendem Aufwand, zunehmenden Kosten und muss immer Kosten-Nutzen rechnen. Und im Extremfall gibt es auch die Möglichkeit, Biber dann wegzunehmen.
Auch Kaninchen oder Füchse durchwühlen Deiche. Rehe fressen gern junge Bäume. Und bei Verkehrsunfällen mit Rehen gibt es jedes Jahr in Bayern einige Tote, hunderte Verletzte und Sachschäden in Millionenhöhe.
Da ist der Biber noch nicht mal das Schwarze und ein Fingernagel im Vergleich dazu. Aber über Rehe regt sich keiner auf, das ist man gewohnt.
Und nur der Biber arbeitet gratis für den Natur- und Hochwasserschutz, wie am idyllischen Teich an der Dorfen.
Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Veronika Bräse und es geht erstmal um diesen traurigen, berührenden Rechtsstreit in Großbritannien. Da geht es um einen Säugling, der unheilbar krank ist. Die Ärzte wollten die Geräte schon länger abschalten. Wir haben darüber berichtet. Die Eltern kämpfen aber, dass die Behandlung weitergeht.
Sie haben auch vor Gericht gekämpft. Den Rechtsstreit haben die Eltern heute aufgegeben. Sie haben sich 5 Monate lang durch alle Instanzen geklagt, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der kleine Charlie hat eine seltene genetische Erkrankung, die vor allem das Gehirn schädigt. Außerdem ist er blind, er leidet an epileptischen Anfällen und muss beatmet werden. Und er wird auch künstlich ernährt. Der Charlie ist jetzt 11 Monate alt. Vermutlich wird er noch ein paar Monate leben, wenn er an alle Maschinen angeschlossen bleibt. Und eine Besserung ist aber wohl ausgeschlossen.
Aber die Eltern wollten ihren Sohn ja eigentlich noch zu einer Therapie in die USA bringen, die aber bei dieser Krankheit noch nie ausprobiert worden ist.
Heute haben die Eltern auch dieses Vorhaben aufgegeben. Sie sagen, Charlie ist jetzt zu schwach und zu krank, um jetzt noch in die USA zu dieser umstrittenen Therapie gebracht zu werden. Also jetzt ist es einfach zu spät dafür. Die Ärzte waren schon länger dafür, die Beatmung abzustellen. Die Eltern bisher dagegen, weil sie einfach noch Hoffnung hatten. Deshalb auch der Rechtsstreit. Sicherlich die schwerste Entscheidung, die Eltern treffen können, ihr Kind jetzt gehen zu lassen. Es geht nochmal um ein Kind, da gibt es aber ganz hoffnungsvolle Nachrichten. Ein 9 Jahre altes Mädchen aus Südafrika, das mit HIV geboren wurde, aber bis jetzt keine Medikamente braucht. Das Mädchen hat sich bei der Geburt bei der kranken Mutter mit HIV infiziert. Und gleich nach der Geburt hat das Baby ein Feuerwerk an Medikamenten bekommen, wie die Mediziner es ausdrücken. Das hat offenbar geholfen, dass sich das Virus im Körper nicht festsetzen konnte. Seitdem bekommt das Mädchen keine Medikamente mehr. Und hat auch keine aktiven HIV-Viren im Blut und zeigt auch keine Symptome einer AIDS-Erkrankung. In Frankreich gibt es so einen Fall, da ist ein HIV-Infizierter 11 Jahre lang ohne Tabletten ausgekommen. Also manchmal passiert sowas, dass sich der Erreger nicht bemerkbar macht, aber das ist eher selten.
Und weiß man, warum das eigentlich so ist bei manchen Menschen?
Nein, also die Mediziner rätseln, warum die Krankheit bei jedem Patienten anders verläuft. Wahrscheinlich gibt es da genetische Faktoren, die das steuern, oder es ist das Immunsystem, das bei jedem eben anders aufgestellt ist. Zum Schluss, da trinken wir ein Glas Limo.
Ja, ich habe nur Wasser, aber ich stoße trotzdem Limo mit an.
Limo ist sowieso ungesund, weil ja da Zucker drin ist. Das ist ganz schlecht für die Zähne.
Und macht angeblich dick.
Macht auch noch dick und es hat noch einen Effekt. Den haben US-Forscher jetzt herausgefunden. Zuckerhaltige Getränke zum Essen machen es der Verdauung schwer. Mhm. Die funktioniert dann nicht mehr so gut. Ein Softdrink reduziert den Fettabbau um 8%. Also Limo oder süßer Eistee, das alles belastet den Stoffwechsel. Und noch ein Nachteil, wer Süßes zum Essen trinkt, fühlt sich weniger satt und hat schneller wieder Hunger. Also direkt nach einer kräftigen Mahlzeit haben wir dann gleich wieder Lust auf Fettes und Salziges.
Also bleibt die Botschaft wie immer doch lieber Wasser zum Essen und zum Durstlöschen. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. In unserer Wochenserie heute am Mittwoch und am Freitag, da schauen wir in unseren Körper. Es geht um geheimnisvolles Körperwissen. Erste Station ist ganz oben, unser Gehirn. Das steuert ja neben vielen anderen Dingen auch unseren Schlaf. Der ist extrem wichtig für Erholung, für Lernen, vieles mehr. Man kann es aber auch künstlich in Schlaf versetzen. Ich meine es nicht mit Alkohol, sondern bei einer Narkose. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich der Unterschied, ob wir schlafen oder eine Narkose bekommen? Und dazu ist Yvonne Meyer erst einmal ins Krankenhaus.
Grüße Sie, mein Name ist Kamera, ich bin Ihre Narkoseärztin. Ich bin die Oberärztin hier zusammen mit der Frau Dr. Ditscheid. Werde ich mich jetzt mit Ihnen um die Narkose kümmern.
Ich bin bei einer Operation im Klinikum rechts der Isar in München dabei. Einem jungen Mann soll die Achillessehne wieder zusammengeflickt werden. Ursula Kammerer wird ihn jetzt gleich in die Bewusstlosigkeit befördern. Seit 25 Jahren ist sie Anästhesistin.
Wir passen die ganze Zeit gut auf Sie auf. Ich sag's Ihnen, wenn es losgeht gleich. Es kann jetzt gleich ein bisschen warm werden im Arm. Das ist das Schlafmittel, das Propofol. Mhm. Wir wecken Sie wieder auf, wenn wir fertig sind.
Es ist wichtig, dass der Patient ganz in Ruhe einschlaft. Warum sage ich jetzt nichts? Jetzt schläft er.
Wenn ich mir den Mann so ansehe, sieht es fast so aus, als ob er schläft. Tut er aber nicht. Denn eine Narkose ist etwas völlig anderes als Schlaf. Fangen wir mit dem Schlaf an. Ohne ihn könnten wir Menschen nicht überleben. Wir können eh nichts dagegen tun. Am Ende eines Tages werden wir müde. Dabei regelt uns das Gehirn quasi selbst herunter, sagt der Anästhesist Gerhard Schneider von der Universität Wittenherdecke.
Das Ganze ist stark gekoppelt mit der optischen Wahrnehmung, also mit dem Sehen. Wenn Lichtreize abnehmen, steigert das die Aktivität in einem bestimmten Bereich des Gehirns. Und dieser Bereich ist letztlich mitverantwortlich dafür, dass wir einschlafen, natürlich einschlafen.
Während wir uns im Schlaf kaum bewegen, ist in unserem Gehirn Highlife. Elektrische Signale laufen durch unser Gehirn in schnellen und langsamen Wellen. Die Nervenzellen sprechen miteinander und ordnen so Gedanken, bilden das Langzeitgedächtnis und formen Erinnerungen. Und klar, dabei träumen wir auch. Während einer Narkose sieht es im Gehirn völlig anders aus. Da sprechen die Nerven nicht mehr miteinander. Sie verknüpfen ihre Informationen nicht mehr. Das Gehirn wird quasi abgeschaltet, sagt der Leiter der Anästhesie im Klinikum rechts der Isar, Eberhard Kochs. Das Narkosemedikament verhindert diese angeregten Gespräche der Nervenzellen.
Die brabbeln so vor sich hin und wundern sich, wieso sie keiner hört, wie auf einer Insel.
Im Gehirn passiert dabei Folgendes. Gleichförmige und vor allem ziemlich langsame Wellen laufen während einer Narkose über das Gehirn. Etwa 10 pro Sekunde. Und nur während einer ganz speziellen Phase einer solchen Welle können die Nervenzellen ihre Signale abfeuern, also miteinander sprechen. Dazwischen müssen sie stumm bleiben. Das wäre, wie wenn wir eine Konferenzschaltung mit mehreren Gesprächspartnern führen möchten. Aber wegen eines technischen Fehlers gehen immer mal wieder die Mikrofone aus, mal bei dem einen, mal bei dem anderen. Innerhalb kürzester Zeit könnte man kein sinnvolles Gespräch mehr führen, klar. Und genau das ist es, was während einer Narkose zwischen den Nervenzellen passiert. Darum erinnern wir uns nicht daran, darum spüren wir keinen Schmerz und darum haben wir in der Regel auch keine Träume während einer Narkose.
Herr Schönfelder, jetzt machen Sie wieder auf. Wir sind schon fertig mit der Operation.
Die Operation an der Achillessehne ist vorbei. Der Patient hat nichts davon mitbekommen, weil seine Nervenzellen die letzte Stunde nicht miteinander reden konnten. Zum Glück. Denn erst durch die Narkose ist die moderne Medizin, wie wir sie heute kennen, möglich.
Was ist der Unterschied zwischen Narkose und Schlafen? Immer Yvonne Meyer war das. Die nächste Folge unserer Wochenserie über geheimnisvolles Körperwissen dann am Mittwoch. Und soweit von IQ für heute. Das ganze Team sagt danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefan Geier.